Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Hier sind unsere Themen der Woche. BYD Aktionspreis, Tesla Comeback, Deutschlands teuerste Ladesäule, 49 Cent Club wächst, Masterplan 2030, Klagen gegen Mercedes und Opel, Batteriezertifikate im Autohandel, doppelte THG-Quote und R-Königschau. Und heute gleich noch eine Ankündigung. Demnächst gibt's hier auf dem Kanal noch eine größere Insider-Reportage zu einem Thema, das wir bisher totgeschwiegen haben. Ich war viele Nächte unterwegs als Privatdetektiv und das durchaus erfolgreich. Außerdem habe ich spannende Einblicke als Gerichtsreporter bekommen. Das Video kommt demnächst hier bei Next Move, also am besten Kanal schon mal abonnieren. BYD Aktionspreis. Die Marke BYD ist mit Abstand der volumenstärkste E-Auto-Hersteller aus China und bietet noch dazu Batterie und Auto aus einer Hand. Europa ist als Zielmarkt dabei fest im Blick. Der Bau eines Werkes für eine europäische Produktion in Ungarn läuft auf Hochtouren und laut Medienberichten will man sogar noch dieses Jahr die ersten Autos dort bauen. Im laufenden Jahr steht BYD in Deutschland bei ca. 12.000 Neuzulassungen, davon über 7.000 E-Autos verteilt auf jetzt schon 8 verschiedene Modelle. Vor wenigen Monaten startete in Deutschland dann auch der Kleinwagen Dolphin Surf zu Einführungspreisen, die damals ca. 3.000 Euro unter den eigentlichen Listenpreisen lagen, konkret unter 20.000 Euro. Solche Aktionen verfangen natürlich beim Kunden, das heißt hinterher dann mehr zu verlangen, ist nicht immer ganz einfach. Bei BYD gibt's jetzt ein Comeback der Rabattaktion und die Basisversion startet jetzt wieder ab 19.990 Euro. Eine zeitliche Befristung hat BYD nicht mitgeteilt, sondern lediglich die Einschränkung auf ausgewählte Händler. Offiziell gilt die Rabattaktion nur für die Basisversion. Wer aber online schaut, findet teilweise auch höhere Ausstattungsniveaus mit noch größeren Nachlässen. Vor diesem Hintergrund interessant ist eine neue Allianz von BYD und Nissan, zumindest auf dem Papier. Denn die beiden haben sich fürs laufende Jahr in Europa zu einem gemeinsamen CO2-Pool zusammengeschlossen. Nissan hat dafür das bisherige Pooling mit Renault und Mitsubishi verlassen. In der Praxis bedeutet das, dass die BYD-E-Autos das ausgleichen, was Nissan zu wenig an E-Autos verkauft. Im Gegenzug gibt es vermutlich eine finanzielle Gegenleistung von Nissan an BYD. Im offiziellen Nissan-Statement heißt es dazu, nach einer gründlichen Bewertung potenzieller Pooling-Partner fiel die Wahl aufgrund der Verfügbarkeit von Gutschriften und der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit auf BYD. Tesla Comeback. In der letzten Sendung hatten wir ja über die Einführung eines neuen Standardmodells beim Tesla Model Y berichtet. Diese Woche gab es dann im deutschen Konfigurator ein Comeback für die beiden Topmodelle S und X. Zuletzt waren ja die Zulassungszahlen der beiden Modelle in Deutschland sehr gering. Im Jahresverlauf bringen es beide zusammen nur auf 130 Neuzulassungen. Jetzt wurden beide Modelle überarbeitet. Das Model S bietet maximal 744 Kilometer Reichweite und schon die normale Variante für knapp 110.000 Euro schafft es in 3,2 Sekunden auf Tempo 100. Für 10.000 Euro Aufschlag gibt's die Beschleunigung im Plätt in 2,1 Sekunden. Die Preise fürs Model X liegen um jeweils 5.000 Euro höher. Allerdings ist dort eine Anhängerkupplung bereits Serie, die dann bis zu 2.250 Kilogramm an den Haken nehmen kann. Deutschlands teuerste Ladesäule. Ich bekomme ja häufiger Zuschauerpost mit Beschwerden zu vermeintlich überhöhten Ladekosten. In vielen Fällen ist es aber so, dass die Kosten für den Ladevorgang tatsächlich sehr hoch sind, meist aber im Bereich von 1 Euro pro Kilowattstunde, aber die Nutzer vorher schlichtweg den Preis gar nicht nachgeprüft haben. Auch mir ist es schon passiert, allerdings war mein Umsatz auf eine Pinkelpause begrenzt und somit ca. 12 Euro für 10 Kilowattstunden. Meist passiert sowas bei der Verwendung einer Ladekarte ohne vertraglich hinterlegte Festpreise. Einen sehr krassen Fall hatte ich im September für einen Ladevorgang an einer E.ON-Station in einem Parkhaus in Hamburg im Postfach. Die Stromkosten lagen bei 5,36 Euro für 9,1 Kilowattstunden. Für die 53 Minuten Standzeit wurden allerdings 378 Euro berechnet. Der Blick in die App zeigte einen Minutenpreis von 7,14 Euro. Mein erster Gedanke war, dass dem Kunden vielleicht andere kombinierte Dienstleistungsangebote entgangen sind, die hiermit enthalten waren, wobei die Gebühr fürs Parkhaus natürlich extra entrichtet wurde. Der zweite Gedanke war, dass solche Preise mutmaßlich sittenwidrig sind. Kurios war auch, dass der E.ON Support auf Nachfrage des Kunden keine gute Figur machte, denn im ersten Versuch bestand man auf der Höhe der berechneten Kosten. Im zweiten Versuch hat der Support die Kosten dann weitgehend erstattet. Für eine Entschuldigung gegenüber dem Kunden hat es aber nicht gereicht. Außerdem war der Erstattungsbetrag fehlerhaft, da laut Aussage der von mir angefragten Pressestelle die Blockiergebühr regulär erst nach 4 Stunden anfällt und bei 10 Cent pro Minute lag. Im Statement an mich wurde dann aber von einem bedauerlichen Fehler gesprochen und der Preis am Folgetag korrigiert. Preisfehler können passieren, eigentlich wollte ich auch nicht berichten, aber es hat thematisch ganz gut gepasst. Stand heute werden in der E.ON-App für diesen Ladepunkt übrigens gar keine Blockiergebühren mehr angezeigt, dafür aber ein höherer Kilowattstundenpreis. Sei es drum, Fall abgeschlossen. Unser Zuschauer Baptiste hat sie aber wirklich gefunden, Deutschlands wohl teuerste Ladestation. Es handelt sich um eine 50 Kilowatt Ladestation in Bad Homburg. Die Adresse sagt, schöne Aussicht. Der Blick aufs Display sagt was anderes, nämlich stolze 1,97 Euro pro Kilowattstunde, aber damit noch nicht genug. Pro Minute fallen dann nochmal 15 Cent extra an. Falls an der Station also 2 Autos gleichzeitig laden, bekommt man nur 25 kW Leistung. Das heißt, ein Ladevorgang für 50 nachgeladene Kilowattstunden dauert dann 2 Stunden. Das wären über die Zeit nochmal umgerechnet 18 Euro Zuschlag. In Summe landet man dann also grob bei ca. 2,30 Euro pro Kilowattstunde. Sowas ist schon krass. Ein Boykottaufruf ist mir hier auf dem Kanal noch nicht über die Lippen gekommen. Aber an eine Ladestation mit solchen Ad-Hoc-Preisen sollte man aus meiner Sicht auch keine andere Ladekarte mit anderen Preisen dranhalten. Der Betreiber ist übrigens Wirta und ich habe in Bad Homburg noch eine weitere Station des gleichen Betreibers mit ähnlichen Preisen gefunden. Meine Empfehlung an den Einsender war, eine Beschwerde ans Bundeskartellamt zu senden. Kennt ihr Ladestationen, die noch teurer sind? Dann schreibt mir gerne an insider@nextmove.de. 49 Cent Club wächst. Dass Ad-Hoc-Laden, also vertragslos ganz ohne Ladekarte, auch günstig sein kann, das zeigen wir hier auf dem Kanal regelmäßig. Die magische Schwelle für preissensible Kunden liegt aus meiner Sicht bei ca. 50 Cent pro Kilowattstunde. Und aktuell versuchen immer mehr Betreiber von Ladestationen, diesen Preispunkt auch zu treffen. Man könnte auch sagen, der 49 Cent Club. Und zwar nicht nur bei Preisen in der eigenen App, sondern auch beim Ad-Hoc-Laden. Eine passende Übersicht liefert übrigens die Google Maps-Karte von Gerd Bremer. Die Karte verzeichnet inzwischen über 7 Millionen Aufrufe. Zuletzt sind auch immer mehr Stationen im Ausland dazugekommen, sofern sie die Aufnahmekriterien erfüllen. Einen prominenten Neuzugang im 49-Cent-Club gab es diese Woche auch in Deutschland, und zwar Vattenfall. An ausgewählten Netto-Standorten gibt es aktuell einen Vorteilspreis von 49 Cent pro Kilowattstunde, egal ob über die InCharge-App oder vertragslos mit Bezahlkarte. Aktuell gibt es die 49 Cent zwar nur an 20 ausgewählten Standorten, aber die Preissenkung ist dauerhaft ohne Befristung. Nach Elektra ist Vattenfall der zweite große Betreiber, der sich mal was traut und preislich einen Schritt auf die Kunden zugeht. Eine passende App für solche Stationen insgesamt gibt's übrigens auch, und zwar die Ad-Hoc-Map-App von Jens Zippel. Masterplan 2030. Diese Woche hat Verkehrsminister Patrick Schnieder einen neuen Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 vorgelegt. Das heißt konkret noch nicht den Plan, sondern erstmal nur den Entwurf. Es ist also ein Diskussionspapier, das jetzt in enger Abstimmung mit Experten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft final umgesetzt werden soll. Der Entwurf umfasst auf 30 Seiten rund 40 Maßnahmen in 5 zentralen Handlungsfeldern. Nachfrage und Investitionen stärken, Umsetzung vereinfachen und beschleunigen, Wettbewerb und Preistransparenz erhöhen, Integration ins Stromnetz verbessern, Nutzerfreundlichkeit und Innovation steigern. Ich habe mal einige wichtige Punkte herausgesucht. So soll zum Beispiel eine Kommunikationskampagne Akzeptanz und Absatz von E-Autos fördern und so zum Beispiel auch die Auslastung der bereits vorhandenen Ladeinfrastruktur verbessern. Ab 2026 soll es für Eigentümer von Mehrparteienhäusern Unterstützung beim Aufbau von Ladestationen geben. Auch Programme für Ladeinfrastruktur in Flottendepots soll es wieder geben. Bürokratieabbau soll den Ausbau beschleunigen und der Bund will den Zugang zu eigenen Flächen erleichtern. Preistransparenz beim Ad-Hoc-Laden ist ein zentrales Thema. Über die Mobilität soll eine Preistransparenzstelle geschaffen werden. Dieser Punkt ist ja eigentlich schon aktuelle Gesetzeslage, aber es ist trotzdem wichtig, hier klarzumachen, dass man es ernst meint und man die Betreiber im Zweifel auch zwingen will, Daten zu liefern. Spannend auch dieser Satz. Außerdem wird das BMWe in einer Novelle der Preisangabenverordnung die nach A4 verbliebenen Spielräume in der nationalen Rechtsetzung im Sinne einer wettbewerblichen, transparenten und verbraucherfreundlichen Angabe von Preisen öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur nutzen. Auch das klingt eher nach einer Verschärfung im Sinne der Kunden. Außerdem will sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene für eine Konkretisierung der sogenannten A4 einsetzen. Konkret geht es um die Regeln zur Preisgestaltung in der EU-Richtlinie. Also Artikel 5 Absatz 3, genau die Passage, die wir regelmäßig als Dreh- und Angelpunkt hier in den News einblenden und die aus unserer Sicht von vielen Betreibern systematisch unterwandert wird. Auch die Integration ins Stromnetz ist ein großes Thema. Hier geht es sowohl um bidirektionales Laden als auch um vorausschauenden Netzausbau für Ladeinfrastruktur. Unter dem großen Punkt Nutzerfreundlichkeit geht es unter anderem auch um Blockiergebühren. Diese sollen in den Nachtstunden zwischen 22 und 8 Uhr an Normalladepunkten entfallen und auch tagsüber nur dann erhoben werden dürfen, wenn der Ladevorgang tatsächlich abgeschlossen ist. Um das zu ermöglichen, will die Bundesregierung einen Passus in die einschlägige EU-Verordnung aufnehmen lassen. Auch Regeln für Reservierungsfunktionen von Ladestationen sollen definiert und gesetzlich geregelt werden, inklusive der technischen Standards. Hier hat man vor allem den Schwerlastverkehr im Blick. Das bestehende Elektromobilitätsgesetz soll verlängert und auf weitere Fahrzeugklassen ausgeweitet werden. Denn aktuell bekommen ja zum Beispiel große Trucks nicht mal ein E-Kennzeichen. Ich lese da im Entwurf viel Gutes, auch Dinge, die wir hier auf dem Kanal oft kritisiert haben, will man rechtlich neu regeln, und zwar im Sinne der Kunden. Den Link zum Dokument findet ihr unter dem Video. Klagen gegen Mercedes und Opel. Vor einigen Monaten hatten wir unter dem Titel »Brisanter Rückruf« über die Mercedes-Modelle EQA und EQB berichtet. Der Rückruf vom Februar bezog sich auf die Varianten mit der großen Batterie von 70,5 Kilowattstunden des Lieferanten Farasis. Weltweit handelt es sich um 33.705 Fahrzeuge, davon 3.119 in Deutschland. In einem ersten Anschreiben wurden die Kunden vertröstet und aufgefordert, betroffene Fahrzeuge bis zur ausstehenden Nachbesserung nicht über 80% aufzuladen. Mit Bezug auf die finale Abhilfe hieß es damals zunächst, diese Software steht zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht zur Verfügung. Ende April schrieb man dann die Kunden erneut an und bat um die Vereinbarung eines Werkstatttermins. Mit Bezug auf das anstehende Software-Update teilte man damals schriftlich mit, jedoch könnte sich die Ladezeit beim Laden mit Gleichstrom verlängern. Außerdem wird der mögliche Energiegehalt der Batterie und hierdurch die mögliche Reichweite verringert. Was das konkret bedeutet, schrieb man einige Zeilen tiefer im Kleingedruckten. Beim Schnellladen wird von einer Verlängerung um 10 bis 15 Minuten gesprochen. Zur Reichweite hieß es, die Verringerung erfolgt graduell mit zunehmender Fahrzeuglaufleistung. Exemplarisch, die rechnerisch ermittelte mögliche Verringerung beträgt 5% bei ca. 50.000 Kilometern, 8% bei 100.000 Kilometern und 11% bei 160.000 Kilometern. Gegen diese Art der Abhilfe wurde jetzt Klage eingereicht. Eine Rechtsanwaltskanzlei aus dem Schwarzwald will die Zulässigkeit der vermeintlichen Abhilfe rechtlich prüfen lassen. In einem Blogbeitrag der Anwälte heißt es, trotz Software-Update und Ladebeschränkungen bleibt das Risiko bestehen. Eine endgültige technische Lösung gibt es bis heute nicht. Die fünf wesentlichen Punkte der Klage werden wie folgt beschrieben. Erstens Rückabwicklung und Schadensersatz, Rückgabe des Fahrzeuges gegen Erstattung des Kaufpreises. Zweitens deliktische Haftung durch einen Verstoß gegen die EU-Typengenehmigungsverordnung. Drittens Produktsicherheitsverstoß. Die Batterie entspricht nach Ansicht der Kläger nicht den Sicherheitsanforderungen. Viertens, ein Sachmangel nach § 434 BGB. Das Fahrzeug weicht erheblich von der Sollbeschaffenheit ab. Zudem beseitigt das Software-Update die Hardware-Gefahr nicht. Und fünftens, Irreführung. Die Werbung zu Reichweite und Ladeleistung war angesichts der Sicherheitsmängel objektiv unzutreffend. Weiter heißt es auf der Seite, die Klage soll klären, ob Mercedes für Brandgefahr, Wertverlust und Nutzungseinschränkungen haftet. Aus meiner Sicht würde es sich hier um ein Grundsatzurteil mit Signalwirkung auf die gesamte Branche handeln. Insofern wäre es wichtig, dass es möglichst nicht zu einem Vergleich kommt, obwohl Vergleiche grundsätzlich ja positiv zu bewerten sind. Mercedes EQA und EQB mit der 66 Kilowattstunden LG-Batterie sind übrigens von dem Rückruf nicht betroffen. Wer unsicher ist, kann bei Mercedes auch jederzeit online sein Fahrzeug durch Eingabe der Fahrgestellnummer auf mögliche offene Rückrufe oder Serviceaktionen hin prüfen. Am Montag gab es dann noch einen weiteren Blogbeitrag der gleichen Anwälte. Titel: Dr. Stoll und Sauer verklagt Opel wegen mangelnder Reichweite beim Corsa E. Streitgegenstand sind massive Reichweitenabweichungen beim Opel Corsa E. Die Klage richtet sich gegen die Adam Opel GmbH und einen Opel-Vertragshändler. Nach Darstellung der Kanzlei schafft das Fahrzeug im Alltagsbetrieb nur rund 120 Kilometer, weniger als ein Drittel der vom Hersteller beworbenen 336 Kilometer nach WLTP-Norm. Die Kläger verlangen die Rückabwicklung des Kaufvertrages, die Feststellung von Schadensersatzpflichten und die Erstattung vorgerichtlicher Kosten. Im konkreten Fall geht es aber um ein Einzelfahrzeug mit Erstzulassung 2021, kauft als Gebrauchtwagen im April 2024 für knapp 18.000 Euro. Neben geringer Reichweite zeigte das Fahrzeug wiederholt die Fehlermeldung Systemfehler Elektroantrieb. Mehrere Werkstattaufenthalte verliefen laut Kläger ohne Abhilfe. Die Rede ist von fruchtlosen Nachbesserungsversuchen. Die Rücktrittserklärung erfolgte dann im Mai 2025 und Klageerhebung am 28. August. Die Kanzlei schreibt zum Fall: Während frühere Gerichte eine Erheblichkeitsschwelle von etwa 10% annahmen, ist diese beim WLTP-Verfahren nach Ansicht der Kanzlei deutlich strenger zu bewerten, da der WLTP als realitätsnaher Prüfzyklus beworben wird. Wird eine WLTP-Reichweite um mehr als 60% verfehlt, liegt ein gravierender Mangel vor, der Rücktritt und Schadensersatz rechtfertigt. Die spannende Frage ist aus meiner Sicht, unter welchen Bedingungen die 120 Kilometer Reichweite denn erreicht wurden. Wörtlich ist von Alltagsbetrieb die Rede. Immerhin handelt es sich um einen Gebrauchtwagen. Zum Kilometerstand gibt es aber leider keine Angaben. Auch zum Batteriezustand oder dem Vorliegen eines Batteriezertifikates gibt es keine Aussage. Aber offenbar war das Auto ja mehrmals in einer Vertragswerkstatt und somit wurde die Hochvoltbatterie ganz sicher geprüft. Bekannt ist außerdem, dass die Fahrzeuge der ersten Generation auf der Stellantis-Plattform besonders im Autobahnbetrieb sehr hohe Verbräuche haben. Wenn man also im Winter bei Frost Tempo 130 km/h als Alltagsbetrieb ansetzt, dann wäre die Reichweitenangabe von 120 km aus meiner Sicht zumindest plausibel. Mein Kia EV6 GT schafft übrigens im Alltagsbetrieb bei 230 km pro Stunde auf der Autobahn auch nur 120 km Reichweite. Im Winter schaffe ich das auch im Stadtverkehr, und zwar dann, wenn ich das Auto schön über die App vorheize und dann 3 Kilometer hier ins Büro fahre und nachmittags das gleiche Spiel zurück. Bei dieser Art des Alltagsbetriebs geht für die Heizung also mehr Strom drauf als für den Antrieb. Insofern wird es beim streitgegenständlichen Corsa möglicherweise auf eine Begutachtung auf dem Prüfstand hinauslaufen oder zumindest auf eine Probefahrt durch einen Gutachter. Die Corsa der ersten Generation haben laut Avilo 44 Kilowattstunden nutzbare Kapazität, hier ein Zertifikat aus der Nextmove-Flotte. Allerdings schafft es ein Gebrauchtwagen mit altersgerechten 93% SOH, so wie hier, immerhin damit noch auf 241 Kilometer typische Reichweite. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass viele Hersteller, zum Beispiel VW oder Renault, auch Reichweitensimulatoren online anbieten, wo man also vor Kauf schon verschiedene Profile einstellen kann. Das heißt Geschwindigkeit, Fahrprofil, äußere Bedingungen, Konfiguration, und der Simulator zeigt dann die Reichweite an. So viel Transparenz sollte es nebenbei auch erschweren, gegen verminderte Praxisreichweiten zu klagen. Denn nach meiner Einschätzung sind diese Berechnungen in den Simulatoren wirklich ehrlich und gut. Batteriezertifikate im Autohandel. Tja, solche Batterierückrufe wie eben bei Mercedes gesehen werden natürlich medial gerne aufgegriffen und sind geeignet, das Vertrauen in die Antriebsbatterien von E-Autos zu erschüttern. Vor allem natürlich bei Kunden, die noch nicht so tief im Thema drin sind und ausschließlich Gebrauchtwagen gekauft haben. So titelte auch Focus Online diese Woche: Keiner will die alten E-Autos, gebrauchte Stromer werden zum Schnäppchen. Schnäppchen ist dabei die freundliche Umschreibung für teilweise dramatische Wertverluste. Betroffen sind vor allem Oberklassefahrzeuge. Schlechte Restwerte sind dabei aber inzwischen für viele Händler, Hersteller oder auch Leasinggesellschaften zunehmend ein echtes Problem. Unabhängig vom Restwert tun sich zudem viele Händler noch schwer beim Verkauf von gebrauchten E-Autos. So zitiert der Focus-Artikel den Inhaber eines großen Mehrmarkenautohauses aus Dortmund: Wir kaufen keinerlei Elektroautos mehr an und nehmen diese, wenn möglich, auch nicht in Zahlung. Und weiter: Die gebrauchten Elektroautos will bei uns kein Mensch. Dabei haben gebrauchte E-Autos gegenüber gebrauchten Verbrennern eigentlich sogar einen großen Vorteil. Ich kann den Zustand der teuersten Baugruppe, nämlich die Antriebsbatterie, von außen relativ einfach und zuverlässig bewerten, während das bei Kupplung, Motor und Getriebe eines Verbrenners oft schwierig bis unmöglich ist. Der entscheidende Schlüssel zur Transparenz im Gebrauchtwagenhandel sind Batteriezertifikate. Und aktuelle Zahlen aus dem Autohandel belegen, dass hier noch viel Luft nach oben ist. Mobile.de ist ja Deutschlands führende Plattform im Autohandel. In einer aktuellen Analyse zeigt Mobile.de, dass Inserate mit Batteriezertifikat 38% mehr Anfragen bekommen als Fahrzeuge ohne Zertifikat. Allerdings wird aktuell nur jedes vierte Gebrauchtwagenangebot bei E-Autos auf der Plattform mit Batteriezertifikat beworben. Beworben heißt an dieser Stelle konkret, dass der Händler vorgibt, ein Batteriezertifikat bereitstellen zu können, es aber nicht zwingend im Inserat vorzeigen muss. Trotzdem wurde das Inserat bisher auf der Plattform mit einer entsprechenden Plakette hervorgehoben und war über den entsprechenden Filter zum Batteriezertifikat gelistet und so aufzufinden. Beim Faktencheck stellte mobile.de aber fest, dass nur 20% der Inserate, die vorgaben, ein Batteriezertifikat anzubieten, auch wirklich ein Zertifikat im Inserat mit hochgeladen haben. In Kombination der beiden Werte ergibt sich ein Wert von nur 5% gebrauchten E-Auto-Inseraten, bei dem Kunden schon im Inserat das Zertifikat einsehen können. Zum 1. November gibt es hier eine wichtige Änderung. In einer Mitteilung an die Händler heißt es, bisher war es ausreichend, das Feld Batteriezertifikat vorhanden im Textfeld auszufüllen. Diese Möglichkeit entfällt zukünftig. Das Zertifikat muss also im Inserat mit hochgeladen werden, um das Inserat dann auch über den entsprechenden Filter noch zu finden. Auch mobile.de als führende Plattform im Gebrauchtwagenhandel macht hier also Druck auf die Händler, mehr Transparenz herzustellen. Dass Batteriezertifikate kein Hexenwerk sein müssen, zeige ich ja hier auch regelmäßig auf dem Kanal. Denn auch Nextmove ist ja Händler bei mobile.de. Diese Woche neu inseriert übrigens dieses Tesla Model Y aus 2023 mit dem begehrten BYD-Akku. Begehrt deswegen, weil der besonders schnell lädt. Das Auto hat zwar äußerlich einige Beschädigungen, aber die inneren Werte sind top. Mit 94,3% SOH bescheinigt der Avilo-Flechtest dem ehemaligen Mietwagen sogar einen leicht überdurchschnittlichen Gesundheitszustand der Batterie. Besonders spannend sind die Zeltspannungen auf Seite 2 mit gerade mal 2 Millivolt Differenzen. Dieser Schnelltest dauert nur wenige Minuten und die Fahrzeugabdeckung im Bereich Elektro und Plug-in liegt bei ca. 95% aller Modelle. Ich selbst darf aktuell 2 dieser Avilo-Testkoffer kostenfrei nutzen und habe ja auch schon einige Fahrzeuge aus der lokalen E-Auto-Community sowie Family and Friends durchgetestet, vor allem ältere Modelle mit hohen Kilometerständen, darunter auch mehrere E-Golf vor Garantieablauf. Testergebnisse unter 90% SOH sind dabei die absolute Ausnahme. Getestet wurde übrigens auch dieses Tesla Model 3 von Marcel, ex-Clean Electric Podcaster. Das Auto war 2019 eines der ersten Model 3 in Deutschland und steht bei 180.000 Kilometern. Der Flechtest lieferte 86,8%, aber auch hier nur Spannungsdifferenzen von 2 Millivolt. Der sogenannte Premium-Test, also die Langversion des Tests für Endkunden, wo man das Auto einmal leer fahren muss, bestätigte den Wert mit einem Ergebnis von 89%. Avilo schrieb mir aber, dass bei Plug-in-Hybriden die Streuung deutlich größer ist als bei vollelektrischen Fahrzeugen. Für meine Berichterstattung hier auf dem Kanal ist es mir aber auch wichtig zu wissen, wie denn solche Tests außerhalb der E-Auto-Community und Bubble funktionieren, sowohl beim Handel, bei den Verkäufern, aber auch bei ganz normalen Kunden, also wenn man so will, normalen Leuten, die kein Nextmove-YouTube-Abo haben. Also habe ich meine zweite Testbox vor einigen Wochen an unseren VW-Händler, das Autohaus Gitter in Erfurt, ausgeliehen und vor Ort eine kurze Einführung gegeben. Die Verkäufer waren dabei einigermaßen überrascht, wie schnell und unkompliziert so ein Test abläuft. Der Deal war, dass der Händler beliebig kostenlos testen darf, aber alle Zertifikate laufen durch mein Postfach. Ich habe also immer fleißig mitgelesen. Den schlechtesten Wert lieferte dabei ein VW ID.4 mit der kleinen Batterie mit 91,3% und den besten Wert ebenfalls ein ID.4 mit 100,5% bei knapp 7000 gefahrenen Kilometern. Dieser Wert mag zunächst unglaubwürdig erscheinen, aber manchmal verbauen die Hersteller auch Zellen, die etwas mehr Kapazität bieten, als auf dem Datenblatt steht. Außerdem war mir natürlich das Feedback von Händler und Kunden wichtig. Verkaufsleiter Andreas Schuler schrieb mir dazu: Als etablierter Händler haben wir uns über die Jahre ein hohes Maß an Vertrauen in der lokalen Kundschaft aufgebaut. Bei E-Auto-Neukunden reicht das aber nicht immer. Im Gebrauchtwagenbereich verkauft das Autohaus aktuell vor allem VW ID-Modelle im Bereich 20.000 bis 30.000 Euro oder Fahrzeuge aus Inzahlungnahme. Der Händler schrieb mir weiter, die Zertifikate kommen bei den Kunden gut an, das Thema Batterieskepsis ist damit nach wenigen Minuten überwunden. In vielen Fällen konnten wir Fahrzeuge mit Batteriezertifikat an den jeweils ersten Interessenten verkaufen. Das Testfazit des Händlers ist also klar positiv und er möchte den Avilo-Flechttest gerne dauerhaft nutzen. In Händlerbefragungen ergaben sich außerdem höhere Verkaufserlöse von 550 bis 1.100 Euro für Fahrzeuge mit Batteriezertifikat. Tja, aber was kostet jetzt diese gewerbliche Nutzung? Die Jahreslizenz für die Testbox liegt bei 480 Euro und jeder einzelne Test dann nochmal 35 Euro, jeweils netto, also zuzüglich Mehrwertsteuer. Und jetzt noch der Werbeblock. Für Händler, die jetzt neugierig geworden sind und sich besser aufstellen wollen im Geschäft mit gebrauchten E-Autos, gibt es aktuell eine Rabattaktion, konkret 10% Ersparnis auf die erste Jahreslizenz. Der entsprechende Rabattcode lautet NEXTMOVE10, also einfach bei Bestellung im Avilo B2B Online-Shop eingeben und die 48 Euro werden abgezogen. Der Gutscheincode ist bis Ende November einlösbar für Bestellungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ins Kleingedruckte habe ich auch noch geschaut. Die Kündigungsfrist liegt übrigens bei 90 Tagen zum Ablauf des ersten Jahresabos. Man hat also wirklich genug Zeit, um eigene Erfahrungen zu sammeln und dann zu entscheiden, ob man dauerhaft dabei bleibt. Für die Kunden wichtig zu wissen, die altersbedingte Degradation führt eigentlich fast nie zu Garantiefällen. Deutlich häufiger, aber trotzdem immer noch selten, sind qualitätsbedingt einzelne schwache Zellen innerhalb des Batteriepacks, die zu einer deutlich verminderten Reichweite führen. Solche Probleme zeigen sich aber meistens schon in den ersten 3 Jahren. Ein Batteriezertifikat erkennt die Probleme und lohnt sich damit auch bei jungen Gebrauchten. Bei älteren Fahrzeugen ist der Test vor allem dann sinnvoll, wenn bald die Batteriegarantie ausläuft, weil man dann auch im vorangeschrittenen Alter auch die Spuren der vorangegangenen Nutzung sieht im Akku und eben auch im Zertifikat. Für Händler können Batteriezertifikate aber auch bei einer Inzahlungnahme zunehmend wichtig werden, denn häufig führt der Verkauf eines jungen gebrauchten E-Autos auch über den Ankauf eines älteren Stromers, der keine Batteriegarantie mehr hat oder wo diese dann vielleicht in Kürze ausläuft. Das Zertifikat muss ich als Händler dann natürlich nur einmal machen, das heißt einmal im Ankauf, um zu sehen, ob der Akku okay ist, und mit dem gleichen Zertifikat kann ich dann natürlich in den Verkauf gehen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Zahlen bei mobile.de schauen, zeigt sich, wie groß das Potenzial ist, sich aktuell im Wettbewerb mit einem Zertifikat positiv abzuheben. Denn wie eben gezeigt, sind ja aktuell nur 5% der gebrauchten Elektroautos auf der Plattform mit einem abrufbaren Zertifikat inseriert. Zusätzlich zum Verkauf kann das Batteriezertifikat natürlich auch als optionale Zusatzleistung bei Wartung mit angeboten werden. Ein herstellerunabhängiger Anbieter wie Avilo bietet sich dafür natürlich besonders an. Doppelte THG-Quote. Das Quotenjahr 2025 neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Im Fahrzeugschein eingetragene Halter eines E-Autos können sich aktuell noch 80 Euro sichern, sofern noch nicht geschehen. Einfach die Startseite auf der NEXTMOVE-Homepage öffnen und im THG-Angebot einen Account erstellen und den Fahrzeugschein hochladen. Wer es noch nicht gemacht hat, sollte dies am besten gleich tun, weil das Umweltbundesamt bereits im November die Zertifizierung fürs laufende Kalenderjahr beendet und wir dann dementsprechend natürlich auch keine neuen Anträge mehr annehmen können. Fürs kommende Jahr winken übrigens deutlich höhere Ausschüttungen. Grund sind anstehende gesetzliche Neuregelungen. Ein Gesetzentwurf ist bereits bekannt und viele Anbieter haben ihre Quoten deutlich erhöht. Allerdings gibt es bisher noch keine finale Beschlusslage und damit auch noch keine Rechtssicherheit. Und auch zeitlich wird es relativ knapp, die Neuregelung bis zum Jahreswechsel umzusetzen. Der Markt reagiert derzeit entsprechend volatil. Oft kursieren auch Gerüchte zu möglichen Änderungen im Entwurf und man kann durchaus sagen, dass eine gewisse Euphorie in der Branche aktuell schon eingepreist ist. Auch wir bei NEXTMOVE haben heute unser Portal für Neuanträge für 2026 geöffnet und die Vergütung fast verdoppelt. Die Vermarktung der Quoten erfolgt gemeinsam mit unserem Partner Carbonify. Für PKW gibt es 2026 zum Start 150 Euro. Neben der Cash-Auszahlung gibt es alternativ auch die Variante für einen NEXTMOVE-Mietgutschein. Hier runden wir auf und es gibt einen Gutschein im Wert von 250 Euro. Bei den anderen Fahrzeugklassen sind aktuell folgende Beträge bei der Auszahlung. Leichte Nutzfahrzeuge 225 Euro und in der Klasse N2, also oberhalb von 3,5 Tonnen, sind es dann schon 1.545 Euro pro Fahrzeug. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zahlreich unser Angebot nutzt. Was ich aber aktuell schon sagen kann, ist, dass wir für 2026 übers Kalenderjahr ganz sicher keine Preiskonstanz anbieten werden. Ich weiß aber noch nicht, in welche Richtung wir uns bewegen werden. Für euch als Kunden gibt es aber eine Festprämie. Das heißt, der Betrag, der bei Antragstellung auf der Homepage ausgelobt wird, ist zugleich auch fest vereinbart. Herr Königschau, wir starten mit einer Einsendung von Stefan, der dieses Auto bei IONITY Riedener Wald West gesichtet hat. Nach seiner Aussage ein Bosch-Testfahrzeug unterwegs mit schwedischen Kennzeichen. Die Ladesäule zeigt ein 800-Volt-System mit einer Ladeleistung von 250 kW bei 13% Ladestand. Um welches Modell es sich handelt, konnte ich leider nicht zuordnen. Die Felgen erinnern mich an Polestar. Wenn ihr das Auto kennt, dann schreibt's doch mal in die Kommentare. Weiter geht's mit einer Einsendung von Julian, auch bei IONITY, diesmal im Main-Franken-Park. Der Testwagen ist eine BMW-Limousine der neuen Klasse. Die Ladestation lieferte bei 25% eine Leistung von 353 kW. Dann habe ich noch dreimal Korea für euch. Wir starten mit einem Hyundai IONIQ 6N. Gerrit sendet Bilder aus Hamburg. Auffällig ist der stark abgesetzte Heckspoiler. René sendet Bilder von einem Pfalzwerke-Ladepark in Darmstadt und beschreibt einen Testfahrer, der sehr nervös das Auto bewachte. Vermutlich handelt es sich um einen Kia EV5. Eine Nummer kleiner habe ich auch noch. Gerrit und Andreas senden Bilder aus dem Großraum Frankfurt. Kennzeichen und Verpackung deuten auch hier klar auf Kia Hyundai Genesis. Die Rücklichter und die kompakte Bauform verraten einen Kia EV2. Für heute war's das. Verabschieden möchte ich mich mit einem Foto von Andreas. Sein Kommentar dazu war Clean Diesel. Ich kann nur sagen, Augen auf beim Autokauf. Wo soll dein nächstes Auto stehen? Platz Nummer 7 oder vielleicht doch lieber auf der 8?